Radio Sai, Deutschland.
Om Sai Ram, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen beim Hörfunkprogramm von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Wir begrüßen Sie ganz herzlich. In der Reihe Lesungen hören Sie heute in der 13. Folge der Serie Satya Sai Baba, sein Leben, Satyam Shivam Sundaram, Auszüge aus Band 1. Diese Sendung legen wir in Liebe und Dankbarkeit Sri Satya Sai Baba zu Füßen. In den ersten Folgen erfuhren wir von Swamis Geburt, von vielen Wundern, die er bereits in seiner Kindheit und Schulzeit zeigte. Zum Beispiel, wie er Bleistifte, Radiergummis und Süßigkeiten für seine Klassen- und Spielkameraden materialisierte, einzig nur, um sie zu erfreuen. Erinnern wir uns an die erheiternde Szene im Klassenzimmer, wo der Lehrer nicht von seinem Stuhl aufstehen konnte, weil dieser an ihm festklebte. Oder auch an das lehrreiche Theaterstück, das Swami mit 12 Jahren schrieb. Tun wir immer, was wir sagen? Dessen Aussagen auch heute noch Gültigkeit haben. Dann sind da zum Beispiel die wunderbaren Schilderungen über den bezaubernden Tänzer oder die Geschichte der Pfadfindergruppe, die sowohl ein bewegendes Ereignis wie auch ein lehrreiches ist. Und nicht zu vergessen, die köstlichen und nachdenklich stimmenden Begebenheiten aus Bhagavans Schulzeit in Uravakonda. Auch hörten wir, wie Bhagavan schon im zarten Kindesalter Mitgefühl und Barmherzigkeit für die Notleidenden und Bedürftigen zeigte und dadurch seine Mutter und Schwestern oft in Bedrängnis brachte. Und er ließ immer wieder seine Bescheidenheit und Rücksichtnahme auf die ihn umgebenden Menschen erkennen. In den frühen Jahren liebte es Bhagavan, seine Devotees um sich zu versammeln und mit ihnen an die Flussufer zu gehen. Er ermunterte sie, Fragen zu stellen, die dann meistens in eine kleine Ansprache mündeten, und wie er zum Beispiel Gegenstände, Ringe und Ketten aus dem Sand holte. Wir hörten von der unbeschreibbaren Hingabe Shubhamas, die ihr Haus für die Devotees zur Verfügung stellte und ihm und ihnen hingebungsvoll diente. Als der Strom der Pilger größer und größer wurde, wurde ein neuer Mandir gebaut, der den Namen Prashanti Nilayam, Ort des höchsten Friedens, erhielt. Und wir erfuhren von dem Bau des ersten Krankenhauses in Prashanti Nilayam. Es gab viele Situationen und Ereignisse, die wir Wunder nennen, und die Swami seine Visitenkarte nannte. Ausführlich wurde über das Kreisen seiner Hand berichtet, wie er Gegenstände, Ringe und Ketten und anderes quasi aus dem Nichts materialisierte, und von Vibhuti, der wundertätigen Asche. Wir begleiteten Bhagavan auf seinen Reisen und folgten seinen Spuren, die uns bis in die Südspitze Indiens und hoch hinauf in den Norden, in die Himalaya-Region führten. In der vergangenen Lesung hörten wir ausführlich von einer anderen Art Reisen, auf die Bhagavan Sri Satya Sai Baba sich begab, um Devotees aus Not und Gefahren zu retten. Und es wurde von der Monatszeitschrift berichtet, die 1958 zum ersten Mal in Prashanti Nilayam herausgegeben wurde, und die Bhagavan Sri Satya Sai Baba Sanatana Sarathi, der ewige Wagenlenker, nannte. Die Mission hat begonnen. So nennt Professor Kasturi dieses letzte Kapitel des ersten Bandes. Er berichtet davon, wie Bhagavan den Pilgerort Badrinath besuchte und von Besuchen anderer Pilgerstätten, in deren Verlauf er durch Dörfer und Städte kam und die Menschen durch seinen Darshan segnete. Wir hören von den Ansprachen, die Bhagavan anlässlich der Dashara-Feierlichkeiten 1960 hielt, in denen er über sich und seine Mission sprach. Wie die Wolken den Glanz der Sonne verbergen, so verbergen die Wolken des Zweifels und der Täuschung meinen Glanz vor eurem Verständnis. Begeben wir uns nun auf diese Reise, die Mission hat begonnen, und lassen wir uns davontragen, was Malte Friedrich uns berichtet.
Na dukkham na mantra na tirtham na veda na yajnam aham bhojanam na bhojanam naiva bhojanam సదానందరూపం అద్వైతం సదానందరూపం అద్వైతం సత్యం శివం సుందరం సదానందరూపం శివోహం శివోహం
Die Tausende, die an den Dajara-Festlichkeiten 1960 teilnahmen, werden sich auch heute noch an die aufregenden Erklärungen erinnern, die Baba in seinen Ansprachen über sich und seine Mission abgab. Am ersten Tag während der Feierlichkeiten zum Krankenhaustag sagte Baba, es sei Zeit- und Energieverschwendung, unverständliche und schwer verständliche vedantische Lehrsätze in die Köpfe einfacher, ungebildeter Leute hineinzuzwängen. Lehrer und Gurus müssten sie langsam von dort aus, wo sie sich befinden, anspornen und sie ermutigen, einen Schritt nach dem anderen zu machen, eine schlechte Gewohnheit nach der anderen abzulegen und allmählich die Zeiten für die Namensrezitation und Meditation zu verlängern. An drei aufeinanderfolgenden Tagen sprach Baba über sich und seine Mission. Denn das in Telugu geschriebene Gedicht Shri Satya Sai Gita von Vidwan Dupati Tirumala Charlu, welches an diesen Tagen vorgetragen und erläutert wurde, gab ihm das notwendige Stichwort und den entsprechenden Hintergrund. Baba erklärte, er sei wiedergekommen, um dieselbe Botschaft vom Aufgeben der Bindung an die Früchte des Handelns und von der vollkommenen Hingabe an Gott zu verkünden. Wie die Wolken den Glanz der Sonne verbergen, so verbergen die Wolken des Zweifels und der Täuschung meinen Glanz vor eurem Verständnis, sagte er. Er wollte, dass alle Menschen wie Arjuna die Täuschung, die aus der Unwissenheit entsteht, jetzt aufgeben und sich von den Fesseln des Ich und Mein befreien. Liebe ist die Saat, Hingabe der Keim, Glauben die Düngung, die Gemeinschaft mit Wahrheitssuchern der Regen, völlige Hingabe die Blüte und das Verschmelzen mit dem Herrn die Frucht, erklärte er. Er sagte, ihr könnt euch alle glücklicher schätzen als die Menschen vergangener Generationen, denn ihr habt mich als euren Führer und Wächter, der über euch wacht und euch warnt, wenn ihr einen falschen Schritt tut. Macht das Beste aus dieser seltenen Gelegenheit. Springt nicht umher wie Frösche, die den neben sich blühenden Lotus ignorieren, sondern seid wie Bienen, die von nah und fern herbeischwärmen, um den Nektar in Fülle zu trinken. Worte wie diese, in denen die Autorität des Herrn mitschwingt, der alle auffordert, bei ihm Zuflucht zu nehmen, kamen in jeder Ansprache zahlreich von Baba. Glauben hat seinen Lohn in sich selbst, er enthüllt die Wahrheit. Wenn ihr Krishna als Kuhhirten anseht, bringt ihr nicht nur Krishna, sondern auch euch selbst auf die Ebene eines Kuhhirten herab. Seht ihn als den Herrn an, der im Schrein eures Herzens wohnt, und er wird euer Wagenlenker sein. Leugnet, zweifelt oder zögert nicht, den Herrn anzuerkennen, da er sich euren Gebeten so leicht verfügbar gemacht hat, sagte er. Ohne euch eine Zeit lang vorzubereiten, könnt ihr nicht die volle Bedeutung des Avatars begreifen, oder die ganze Leuchtkraft ertragen, und daher enthülle ich euch nur kleine Anteile des Glanzes, wie zum Beispiel das Materialisieren von Vibhuti und so weiter, sagte er eines Tages. Nein, es liegt nicht in meinem Wesen, Attraktionen vorzuführen, um Menschen zu mir zu ziehen. Ich verbreite Freude ohne jede Absicht. Nur deswegen vollbringe ich so viele Wunder. Eines Tages lüftete er den Schleier, der seine Göttlichkeit vor uns verbirgt, und erklärte: Einige Ignoranten, die über mich reden, behaupten, ich habe eine zweifache Persönlichkeit. Meist sei ich Gottheit, Daivatvam, die übrige Zeit jedoch Menschheit, Manushyatvam. Doch vertraut meinen Worten, ich bin immer und ewig nur Tvam oder Heit. Gott verändert sich nicht und wird nicht transformiert. Ich erzähle euch dies, weil zwischen uns eine höhere spirituelle Bindung besteht, nicht nur die zufällige Beziehung von Besucher und Besuchtem. An Mahashivaratri betonte er den universellen Aspekt seiner Botschaft und erklärte, er sei für die ganze Menschheit gekommen. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der nicht zu mir gehört. Alle sind mein. Selbst wenn sie meinen Namen oder sonst einen Namen nicht anrufen, dennoch sind sie mein. Baba hat oft gesagt, die Heiligkeit einer Pilgerstätte entspreche der Hingabe, die die Gottsucher mitbringen, und der Aufrichtigkeit der Gebete, die sie vor dem Altar sprechen. Wenn jedoch Baba selbst einen Tempel oder Pilgerort aufsucht, ist die Wirkung tiefgreifender. Es ist, als werde eine fast leere Batterie von der einzigen Quelle aller Heiligkeit geladen. Baba hat erklärt, dies sei so, und dass er zu dem Zweck vor bestimmten Altären stehe, um ihre spirituelle Wirksamkeit zu erhöhen. Deshalb war es erfreulich zu erfahren, dass Baba nach einem kurzen Aufenthalt in Madras eine Reise nach Ayodhya und Benares plante. Am 23. März sprach Baba zu einer riesigen Versammlung im Railway-Stadium in Perambur, und die stille Bewunderung, die von der Menge während der Ansprache ausging, bewog den Vorsitzenden Dr. B. Ramakrishna Rao, den Gouverneur von Uttar Pradesh, zu erklären: Ich war die ganze Zeit sehr traurig, dass es trotz des eindeutigen Aufschwungs auf wirtschaftlichem und kulturellem Gebiet nach der Unabhängigkeit nicht viel Freude, Zufriedenheit, Frieden, Nachbarschaftlichkeit und Liebe im Land gab. Denn es fehlten im täglichen Leben der Menschen Moral und spirituelle Disziplin. Heute jedoch habe ich Hoffnung geschöpft. Diese große Versammlung und das Willkommen, das ihr Baba entgegenbrachtet, auch die Ernsthaftigkeit, mit der ihr seinen Worten gelauscht habt, haben mir gezeigt, dass der moralische Fortschritt dieses Landes sichergestellt ist. Dr. Ramakrishna Rao lud Baba nach Lucknow, nach Nordindien, ein, und als Baba dort war, erlaubte er den Bürgern der Stadt am Bhajan-Singen in Raj Bhavan teilzunehmen, und so ermöglichte er es vielen, von ihm gesegnet zu werden und von ihm in die ersten Schritte zu höherem Leben eingeweiht zu werden. Von Lucknow aus fuhr Baba mit einer kleinen Gruppe von Devotees nach Ayodhya. Er wies sie auf die verschiedenen Orte hin, die mit dem Ramayana verbunden sind, und auf Plätze, die durch göttliche Begebenheiten geheiligt sind. Er sagte, die Gottesliebe sei noch sehr tief in den Herzen der Menschen dieser Gegend verankert, denn er könne das ununterbrochene Murmeln des Namens Rama hören, das aus ihren Herzen emporstieg. Baba besuchte den Rama-Tempel und sagte, dass das, was sich in der kosmischen Form befindet, ungemindert und ungetrübt auch in der begrenzten Form gefunden werden kann. Nur muss die Kraft ständig durch die vorgeschriebenen Rituale, die Aufrichtigkeit der Gebete und die Reinheit der Devotees, die sich versammeln, sowie durch die Priester und durch die Heiligkeit der Atmosphäre genährt werden. Die Menschen beten zum Herrn, als existiere er nur in Ayodhya oder Dwaraka und sonst nirgendwo. Das ist falsch. Er ist überall. Ihn zu begrenzen bedeutet, seinen Ruhm zu leugnen. All dies vermindert nach und nach die Kraft des heiligen Ortes, und die Wirksamkeit kann nur durch mehr und mehr Aufrichtigkeit unter den Devotees oder durch den Herrn selbst durch seine Gnade erhöht werden. An den Ufern der Sarayu segnete Baba die Devotees und nahm sie später mit zum Hanuman-Tempel, der nach der Legende in einem Gebiet errichtet wurde, das Rama selbst ihm gegeben hatte, damit Hanuman dort ein Königreich errichte, welches ewig vom Namen Ramas widerhallen sollte. Baba verteilte im Tempel geweihte Speise an die Devotees, und während er dies tat, fügte er, wie er sagte, der geweihten Speise Saketa Ramas, die des Sai Rama hinzu. Von Ayodhya aus erreichte Baba am gleichen Abend per Auto Sarnath, und am 2. April besuchten Baba und seine Reisegesellschaft den uralten Tempel des Vishwanatha in Benares, den Tempel, der unsterblich wurde, in Geschichte und Legende, in Gesang und Gedicht, in Epen und in den Puranas, durch Barden und Heilige, den großen Schrein des Herrn des Universums. Seit Jahrtausenden wird das Linga in diesem Tempel von Millionen von Pilgern ehrfurchtsvoll mit den geheiligten Wassern des Ganges gewaschen. Benares selbst wird als heilig angesehen, jeder Millimeter davon. Man glaubt, dass dort zu sterben zum Ende des ganzen Elends von Geburt und Tod führt. Mit Baba in diesem Altarraum zu sein, war in der Tat eine seltene und erhebende Erfahrung. Denn er ist die Macht Shivas, wie jene wissen, die einen Schimmer seiner Herrlichkeit erfahren haben. Und wir alle erwarteten, dass Baba etwas tun würde, ein Wunder, um die Heiligkeit dieses Altars zu erhöhen, um dem Verfall entgegenzuwirken, der durch Egoismus und Zweifel verursacht worden ist. Baba beobachtete die Zeremonie, als das Gangeswasser über das Linga gegossen wurde, und er hörte der Rezitation der traditionellen Mantren zu. Dann, als sei er von einem plötzlichen Entschluss getrieben, ging er nach vorn und materialisierte Vibhuti vom Berg Kailasa in seine Handfläche, bestrich damit in drei breiten Linien etwa drei Viertel des runden Symbols und ließ dieses dadurch in einem sonderbaren Glanz aufleuchten. Ein weiteres Wunder sollte geschehen, denn er schuf etwas Sandelholzpaste von außerirdischem Duft und besonderer Konsistenz, und indem er sie zu einer runden Form klopfte, näherte er sich wieder dem Linga und strich sie in die Mitte der dreifachen Vibhuti-Linien auf das Symbol. Die Priester und andere standen starr vor Staunen über das Geschehen, doch wir wussten, dass Baba ein Ritual durchführte, das eine tiefere Bedeutung hatte als alle anderen zuvor. Dann materialisierte Baba mit einem weiteren Kreisen seiner Hand ein unschätzbares Juwel, welches seinen betörenden Glanz um den Altar herum verbreitete. Es war ein juwelenbesetztes Pranava-Symbol, Om, mit Rubinen außen herum. Dann folgten Diamanten, die die drei Vibhuti-Linien darstellten. In der Mitte des Vibhutis schließlich befand sich ein Karneol, der den Sandelholzflecken repräsentierte, sowie Smaragde, die kunstvoll wie Bilverblätter geformt waren und eine grüne Borte für das Pranava-Symbol bildeten. Und über allem das Pranava-Aum selbst, ein Feuer von einem Diamanten in einer Fassung aus Gold. Die Devotees stimmten spontan ein Lied an, und der Chor des Shivaya hallte in den Tempelgängen wieder. Baba legte das Aum-Symbol auf die Sandelholzpaste, die er vorher auf das Linga aufgebracht hatte, und bat darum, das Kampferritual Arati zu vollziehen. Diejenigen, die an jenem Morgen diese Zeremonie in dem geschichtsträchtigsten Tempel Indiens beobachteten, werden sie niemals vergessen. Dann wies Baba jedes Mitglied seiner Gruppe an, unter dem Singen heiliger Mantren wie Shri Rudra an der Statue Vishwanathas mit Gangeswasser die Waschung zu vollziehen. Auch führte er sie zum Annapurna-Tempel und zum Vishwanatha-Tempel auf dem Universitätsgelände von Benares. Die Schriften und Skulpturen an letzterem Ort wurden den Devotees von Baba erklärt, denn er allein kannte die ungeschriebenen Einzelheiten der Geschehnisse, die in den Veden und den Puranas beschrieben werden. Am 8. April kehrte Baba nach Puttaparthi zurück, wobei er einen Tag in Tirupati Halt machte, um den Vorsitz der Tyagaraja-Feiern zu übernehmen. Auch in Tirupati sprach Baba über Idole und deren Anbetung, denn das war das wiederkehrende Thema seiner Nordindienreise. Der Aspirant sollte nicht den Stein sehen, der ja nur das Material ist, aus dem das Bildnis besteht, sondern das göttliche Bewusstsein, das dem Bildnis innewohnt und das durch dieses symbolisiert wird. Dasselbe spirituell erwachte Bewusstsein, das sich in ihm befindet und das die ganze Schöpfung durchdringt, bewegt und transzendiert. Nur dann ist die Verehrung von Statuen und die Andacht im Tempel bedeutungsvoll und segensreich. Viele Menschen lachen über jene, die Bilder verehren, und verurteilen dies als blinden Aberglauben. Doch der Verstand muss vor dem Zeugnis der wirklichen Erfahrung schweigen. Alle Argumente, die die Logik anführen kann, alle Tricks der Dialektik sind nicht in der Lage, die Wirkung jener inneren Erfahrung für null und nichtig zu erklären. Das Idol ist kein bloßes Anhängsel, kein Apparat oder Objekt. Es ist Teil des inneren Mechanismus, der zur Erkenntnis führt. Wenn die Anbetung im Vertrauen darauf ausgeführt wird, dass das Bildnis mit Bewusstsein gesättigt ist, kann es allerhöchste Seligkeit vermitteln. Nach nur einer Woche Aufenthalt in Puttaparthi fuhr Baba in die Nilgiri-Berge, wo die Menschen schon lange sehnsüchtig darauf warten, Baba willkommen heißen und ihm dienen zu dürfen. Die Menschen der gesamten Nilgiri-Berge, vom kleinsten Ort in der entferntesten Ecke bis zur größten Plantage, nahmen an der ehrfurchtsvollen Huldigung teil. Baba willigte ein, die Dörfer im Umkreis zu besuchen, und die Aufrichtigkeit und Schlichtheit der Bauern war so bewegend, dass selbst altgediente Devotees von Bewunderung ergriffen wurden. Baba selbst gab diesem Gefühl Ausdruck. Er sagte bei einer öffentlichen Versammlung in Uttarakhand: Hier sind die Menschen voller Gottesliebe, und diese Gottesliebe hat ihnen Demut und Glauben gegeben. In jedem Ort rief Baba die Menschen auf, die Bemühungen, die sie jetzt machten, um ihren physischen Unterhalt zu verdienen, dadurch zu ergänzen, dass sie Bemühungen machen, auch spirituellen Unterhalt zu verdienen. Die Menschen der Nilgiris, welche Baba als heilige Hügel bezeichnete, fielen zu Babas Füßen nieder, und der Geist der völligen Hingabe wird gut in dem Lied zusammengefasst, das in Archanakal von einem alten Bauern komponiert und gesungen wurde. Er sang: »O kommt, meine Brüder! Dies ist nicht unsere Heimstatt, dieses undichte, staubige und baufällige Zelt. Unser Heim ist ewig, weltweit. Es ist dort an den Ufern des Chitravati. Sein Name ist Prashanti Nilayam, Stätte des höchsten Friedens.« Oder da ist auch ein Badaga-Lied, ein Volkslied, das die Dorfbewohner von Italar mit Begeisterung sangen. Er ist gekommen, der Herr, um uns zu segnen, mit einem goldenen Glorienschein wie die Sonne. Er ist hier in den Hügeln mit der Krone des silbernen Mondes. Er fährt hierhin, dorthin, die sich windenden Wege entlang, um jedes betrübte Herz in Stadt und Land zu berühren, und er versichert uns: Fürchtet euch nicht. Noch während Baba sich in den Nilgiri-Bergen befand, arrangierte er bereits eine Reise in den Himalaya, und er informierte die Devotees, die das Glück hatten, von ihm für diese Tour ausgewählt zu werden. Dann kehrte er in der ersten Maiwoche über Madras und Hyderabad nach Puttaparthi zurück. Baba hatte den Besuch des Pilgerortes Badrinath zum ersten Mal vor 3 Jahren vorgeschlagen, und zwar anlässlich eines Bhajan-Treffens an den Ufern des Chitravati. Damals sagte er, er würde die Devotees zu einem Ort mitnehmen, wo er selbst spirituelle Übungen verrichtete, und wir waren sehr erstaunt, denn es war dies das erste Mal, dass wir etwas von spiritueller Askese im Zusammenhang mit seiner irdischen Laufbahn hörten. Ich war zumindest etwas verwirrt, denn bis dahin war ich überzeugt gewesen, dass Baba sich keiner spirituellen Praxis hier oder anderswo unterzog, weder körperlich noch außerkörperlich. Doch ich verfolgte die Sache nicht weiter und versuchte nicht, eine Antwort zu erhalten. Vor Ende Mai wurde der Besuch zur Gewissheit. Die Pläne waren fertig und die Gruppe zusammengestellt. Am 7. Juni begrüßte Baba alle beim Etiraja Kalyana-Tempel in Arvaltep. Am kommenden Tag schloss Dr. B. Ramakrishna Rao, der Gouverneur von Uttar Pradesh, sich in Hardwar Baba an, denn auch er plante einen Besuch in Badrinath. Am 11. Juni nahmen Baba und seine Exzellenz am abendlichen Kampferritual für Mutter Ganga, der Göttin des Ganges, in Brahmakund teil. Die große Versammlung von Pilgern erhielt an diesem heiligen Ort Babas Darshan. Baba segnete die Priester mit dem Vibhuti, das er materialisierte, und besprengte die Umstehenden mit heiligen Gangeswasser. An jenem Abend rief Baba die Devotees, die ihn nach Badri begleiten sollten, zusammen und erinnerte sie an das seltene Vorrecht, das ihnen gewährt wurde. Ihr habt das Glück, mit der manifestierten Form zur unmanifestierten Form weitergehen zu dürfen, wohingegen die Menschen normalerweise zur unmanifestierten Form, die dem Bildnis innewohnt, beten, sie möge sich vor ihren Augen manifestieren, auf dass sie die Frucht ihrer spirituellen Bemühungen ernten können, erklärte er. Wir waren über diese Enthüllung von Freude ergriffen. Baba beschrieb dann in genauen Einzelheiten den geheiligten Altar, zu dem er uns führte, als kenne er jeden Nagel und jeden Winkel des heiligen Bereiches. Als er offenbarte, dass Gott als erstgeborenes Wesen der Schöpfung, Narayana, dort in der Haltung eines Büßers dargestellt sei, als übe er Askese, und als er erklärte, dass der Ort aus diesem Grunde Badrikashram genannt wurde, begann es mir zu dämmern, und der Zweifel, der mir 3 Jahre zuvor am Ufer des Chitravati bezüglich Satya Sai Baba und Askese gekommen war, schmolz in plötzlicher Freude dahin. Baba sprach auch von den Nebenaltären in und um Badrinath und von bestimmten unbekannten Aspekten ihrer Heiligkeit. So enthält zum Beispiel kein Reiseführer die Information, dass Shankaracharya 5 Lingas von Kailasa mitgebracht hatte, von denen er je eins in Badri, Puri, Sringeri, Dwaraka und Chitambaram aufstellte. Baba dagegen enthüllte die Tatsache an jenem Abend. In jedes Herz pflanzte Baba den Pilgergeist des Gebets, der Brüderlichkeit und des liebenden Dienstes. Jeder Zentimeter des Weges von Hardwar nach Badrinath, eine Entfernung von etwa 182 Meilen, ist von Opfer und Gebet, von Asketentum und Streben gesättigt. Mythen, Legenden und die Geschichte haben um jeden Flecken Erzählungen von Weisen und Heiligen gewoben, von Opfer und spiritueller Übung, von Verzicht und rigorosen Torturen. Dem Pilger werden Orte gezeigt, an denen Shiva, Parvati, Rama und andere Gottheiten Opfer verrichteten, wo Parashurama Atemriten durchführte, wo Narasimha seine Wildheit abreagierte, wo Arjuna seine Waffen und Karna seine Stärke und Narada seine Laute erhielt, Orte, wo Kanva Shakuntala erzog und Narada das 8-silbrige Mantra empfing. Es ist ein enger und mühseliger Weg, der oben in den Fels hineingeschnitten ist, oberhalb der schäumenden Wasser des Ganges oder der Alakananda, die unten in der Schlucht dahinfließen. Die Gesellschaft begleitete Baba voller Zuversicht und Vertrauen, ungeachtet der Schwierigkeiten, die hinter jeder Wegbiegung lauerten. Erdrutsche und Verschiebungen konnten jedoch ihr Vorankommen nicht verzögern. Baba hatte angekündigt, dass der Regen ferngehalten werde, bis die Gesellschaft Rishikesh erreichte und die Wolken gehorchten. Es war sein Wille, und die Gruppe kehrte zurück, ohne dass einer einen Kratzer oder einen Schnitt hatte. Einer der Gründe dieser Reise bestand darin, dass Baba seinen Anhängern und durch sie allen anderen den Glauben an die Schriften, die von der Heiligkeit bestimmter Orte sprechen, näher bringen wollte. Immer betont er, dass der Glaube an die heiligen Schriften genauso wichtig sei wie der Glaube an Gott. So forderte er jeden auf, vor unserem Aufbruch nach Srinagar, der alten Hauptstadt der Könige von Garhwal, in das heilige Wasser zu tauchen. In Srinagar übernachtete die Gruppe. Die Menschen Srinagars, die von Babas Ankunft Mitte Juni wussten, versammelten sich zu Tausenden, um ihn willkommen zu heißen, und für den Abend organisierten sie ein Programm mit Tänzen aus Pahadi und Tibet, die die einfache Fröhlichkeit der zähen Bergbewohner und Stammesangehörigen darstellte. Baba segnete sie und gab allen die einzigartige Gelegenheit, seinen Darshan zu erhalten. Am 13. Juni fuhren die Fahrzeuge in Richtung Yoshimat, wo der Fahrweg endet und von wo aus die Gruppe 18 Meilen bis nach Badrinath laufen musste. Auch an dem Tag machte Baba in Nanda Prayag, dem berühmten Ashram, Halt und wies die Devotees an, beim Zusammenfluss der Alakananda mit der Nandakini ein Bad zu nehmen. Yoshimat ist der Ort, an dem Shankaracharya seine berühmten Kommentare zu den Upanishaden, zur Bhagavad Gita und den Brahmasutras schrieb. Am frühen Morgen des 14. Juni wurden die Maulesel und Pferde mit Gepäck beladen, die Trägerstühle für die Alten bestellt und die Gesellschaft brach frohgemut hinter Baba auf, der sie auf dem heiligen Weg führte. 18 Meilen, Meilen eines engen, von Schutt und Steinen bedeckten Weges, von Millionen von Füßen zu flüchtiger Glätte getreten, voll von Anstiegen, die keuchend bewältigt werden mussten, und von Abstiegen, die Taumeln machten, voller Gefahr durch fallende Steine, die unterwegs deutlich und oft auf Tafeln angekündigt wurden. Das Entzücken über die schneebedeckten Gipfel, die ständig am Horizont zu sehen waren, und das beständige Singen des eiskalten Stromes im Ohr. Riesige Gletscher, die tollkühn bis in die Täler abstiegen, bis in die Alakananda hinein. Schnee auf dem Pilgerpfad, Ströme von Pilgern aus allen Teilen der Welt, die einander in der Sprache der Brüderlichkeit anredeten, wenn auch die Worte sich etwas fremd anhörten. Pilger, die sich resolut zu Fuß vorwärts kämpften, Alte und sogar Krüppel mit ihrem Glauben als dem einzigen Stock. Einige von ihnen mitleiderregend und verloren in Tragsesseln, die von schwitzenden Bergleuten geschleppt wurden. Andere schwankten hilflos in Tragen, die auf dem Rücken von Männern befestigt waren. Und wieder andere hockten auf Ponys, die an dem gefahrvollen Rand des Abgrundes entlang trotteten, als seien sie entschlossen, ein Unglück herbeizuführen. Am ersten Tag ging Baba die Strecke von 11 Meilen bis nach Lambagar, wo man für die Nacht Halt machte. Am 15. Juni wurde die restliche Distanz bis zur Mittagszeit bewältigt, trotz erheblicher Schwierigkeiten. Die Devotees überredeten Baba, auf einem Pferd zu reiten, doch zu ihrer großen Enttäuschung stieg er sehr bald wieder ab und entschied sich fürs Gehen. Auf dem mühseligen Weg ermutigte Baba jeden und hielt nach Zeichen von Erschöpfung Ausschau. Einigen empfahl er, auf Tragsessel zu steigen, einigen Ponys zu besteigen, anderen ihren übermäßigen Enthusiasmus zu bremsen, einigen Wasser zu trinken und für einige materialisierte er sogar die unfehlbare, einzigartige Vibhuti. Und dies nicht nur für Mitglieder seiner Reisegesellschaft. Es gab viele Menschen, die erschöpft am Wegesrand saßen, und Baba ging zu ihnen und belebte sie wieder durch seinen sanften Blick, durch Worte und seine Vibhuti. Am Abend des 17. Juni nahm Baba am Arati-Ritual im Tempel teil. Dann fuhr er zum Krankenhaus von Badrinath, wo er die neu eingerichtete Röntgenabteilung einweihte. Der 17. Juni war tatsächlich der Tag der Tage. Der Tag, den Baba erwählt hatte, um aufs Neue spirituelle Wirksamkeit einzuflößen, um die erschöpfte Batterie zu laden. Während der morgendlichen Waschungen im Schrein materialisierte Baba, der dem Standbild gegenüber saß, eine wunderschöne, vierarmige Statue von Narayana mit Muschelhorn, Rad, Keule und Lotus. Ein Idol von höchster Kunstfertigkeit, das vielleicht in jener Form den Glanz des Narayana oder der Shakti vor ihm offenbarte. Dann schuf er im Handumdrehen einen goldenen, tausendblättrigen Lotus, von einer Schönheit, die jenseits aller Vorstellungen war. Wir alle wunderten uns, warum der Lotus erschien. Bevor sich jedoch unser Erstaunen durch Atemanhalten ausdrücken konnte, ließ Baba wieder seine Hand kreisen. Dieses Mal befand sich in seiner Handfläche ein Linga, offensichtlich dasselbe, welches Shankaracharya am Altar von Badri aufgestellt hatte. Baba legte das Linga in die Mitte der Lotusblüte und mit beiden, Lotus und Statue, auf einem silbernen Teller, kam Baba zum Dharmashala, wo wir alle standen. Dann wies Baba uns an, Bhajans zu singen, und während Lieder zum Ruhme Narayanas gesungen wurden, erhob er sich und sagte, »Jetzt werden wir dieses Linga noch einmal weihen.« Er zeigte allen das Linga, ging damit zu jedem Einzelnen und wies alle auf das durchscheinende Material hin, sowie auf das Augensymbol, das sich geheimnisvollerweise im Inneren befand. Er nannte dies das Linga mit dem Augensymbol von Kailasa. Indem er ein silbernes Gefäß mit heiligem Wasser materialisierte, vom Ganges selbst, wie Baba verkündete, vollzog er die Waschung an der Statue, während die Devotees die ganze Zeit Shri Rudra, Narayana Sukta und Purusha Sukta rezitierten. Nach der rituellen Waschung materialisierte Baba 108 goldene Bilva-Blätter, die in einem funkelnden Schauer aus seiner göttlichen Hand auf den silbernen Teller fielen. Und wieder ließ er die Hand kreisen. Dieses Mal bestand der Schauer aus vielen Tumme-Blüten, die noch frisch vom Morgentau waren, kleine Blättchen wie duftender Flaum, sorgfältig von hunderten tropischer Pflanzen gepflückt. Die Andacht wurde für alle Anwesenden von Dr. Ramakrishna Rao vollzogen, während von den Devotees entsprechende Mantren rezitiert wurden. Das Augenlinga wurde zur geheimen Nische zurückgeschickt, in der es vor 1200 Jahren von Shankaracharya aufgestellt worden war, wie Baba uns erklärte. Denn der Zweck, zu dem es von dort geholt worden war, war jetzt mit dem genannten Ritual erfüllt. Es war mit unermesslicher Kraft aufgeladen worden und der Tempel war erneut durch die manifestierte Form selbst geweiht worden. Gemäß seiner Mission, den Dharma wieder zu errichten, wozu als ein wichtiger Bestandteil gehört, den Glauben an die alten Schriften zu fördern, wies Baba jeden Einzelnen der Gruppe an, an jenem Mittag in Brahmakapal den Toten die Ehre zu erweisen. Baba betont ständig die Notwendigkeit, sich dankbar der Eltern zu erinnern, die verantwortlich sind für unsere Existenz, für die Gelegenheit, die uns gegeben wurde, uns in Richtung auf unsere Errettung emporzukämpfen, für die ganze Freude, die wir an unserer spirituellen Arbeit und an der Gemeinschaft mit Wahrheitssuchern haben. Obwohl die dahingeschiedenen Seelen sich nicht auf den von euch vorgestellten Ebenen aufhalten oder sehnsüchtig die dargebrachten Opfer erwarten mögen, ist es dennoch eure Pflicht, sie zu ehren, an sie zu denken, wenn ihr glücklich oder frohgemut seid, und ihnen eure ehrfurchtsvolle Huldigung darzubringen, sagte Baba oft. Als demnach die Devotees nach Brahmakapal gingen, an den heiligen Ort, wo die Speisen des Narayana aus Badri den Manen geopfert werden, ging Baba umher und segnete alle, während die Zeremonie vollzogen wurde. In der Gesellschaft gab es einige Menschen, denen es nach den strengen Regeln der Schriften untersagt war, den verstorbenen Opfer darzubringen. Und so versammelte Baba in seiner Gnade sie alle und führte sie mit zum Fluss Alakananda, zu einer rituellen Handlung, die er für sie vorgesehen hatte. Aus der reißenden Strömung holte er ein Glas Wasser. Dabei hatte die göttliche Alchemie seiner Hand im Inneren des Glases, während es aus dem Wasser emporkam, einen großen Würfel Vibhuti geschaffen, auf dessen Seite das mystische Aum-Symbol eingekerbt war. Baba klopfte an das Glas und siehe da, auf dem Wasser schwammen viele Sesamsamen, die man für alle Zeremonien im Zusammenhang mit Verstorbenen für überaus wichtig hält. Baba rief diejenigen, denen das Opfer untersagt war, einzeln zu sich, goss das Alakananda-Wasser in ihre Hand und forderte jeden auf, es den Verstorbenen in dankbarer und verehrungsvoller Erinnerung zu opfern. Das Badrinath-Tempelkomitee bot Baba an jenem Abend auf dem Gelände des Tempels einen besonderen Empfang. Seine Exzellenz Dr. B. Ramakrishna Rao hatte den Vorsitz und übersetzte Babas Ansprache ins Hindi. Die etwa 3000 Zuhörer bestanden größtenteils aus Pilgern sowie aus Kaufleuten und Bürgern von Badrinath. Baba berichtete ihnen von den 5 Lingas, die von Shankaracharya hergebracht worden waren, sowie von der Heiligkeit des Ortes Badri. Er sagte, der Herr sei die Verkörperung der göttlichen Liebe und er könne nur erkannt werden, wenn man selbst diese göttliche Liebe in sich kultiviere. So wie alle Teile einer Zuckerpuppe gleichermaßen süß sind, so sind alle, die nach den Veden, dem Gesicht, den Armen, den Schenkeln und Füßen des tausendköpfigen Urmenschen Purusha entstammen, gleichermaßen von seiner Gegenwart und seiner Liebe, die sein Wesen ist, durchdrungen. Baba beschrieb die Prüfungen und Kümmernisse der Pilger, die Kosten und die Erschöpfung durch die Pilgerreise und forderte die Bürger Badrinaths auf, aus dem ständigen Strom der Männer und Frauen etwas von dem Glauben an Narayana von Badri zu lernen, der sie alle dazu bewegt, dieses ganze Opfer zu bringen. Er wünschte, dass sie die Pilger nicht ausnehmen oder ihnen Dinge aufschwatzen, sondern sie mit größerer Brüderlichkeit und Freundlichkeit behandeln. Abends arrangierte Baba für alle Bettler um den Tempel herum eine Speisung von wirklich großzügigem Ausmaß. Die Szene erinnert uns an die Speisung zum Dasharafest in Prashanti Nilayam, denn Baba gab jedem, der am Wegesrand saß, Süßigkeiten und nach dem Essen gab er jedem eine Decke oder den Gegenwert in Geld. In der kurzen Zeitspanne von 3 Tagen zog Baba alle Augen auf sich und als er am Morgen des 18. Juni aufbrach, erinnerten ihn die Menschen an sein Versprechen vom vergangenen Abend, dass er den Ort in den kommenden Jahren oft besuchen werde. Sie begleiteten ihn und seine Gesellschaft noch eine Zeit lang auf dem Weg nach Hanuman Chatti. Am 19. Juni erreichten sie Yoshimath und am 21. Juni kehrte Baba per Auto nach Hardwar zurück, wobei er unterwegs den Antra Ashram in Rishikesh besuchte. Es muss hier erwähnt werden, dass die Gesellschaft, die aus etwa 100 Devotees bestand, von denen die meisten betagt und nicht so kräftig waren, alles überstand, das Drängen und Zerren in den Bussen, das Wandern und Klettern auf den Höhen des Himalaya, das fremde Klima und das Essen ungewohnter Nahrung. Alle kamen gesund und munter, glücklich und zufrieden, programmgemäß zurück, frischer als bei ihrer Abreise, und das nur durch die immer gegenwärtige allmächtige Gnade Babas. Am 4. Juli kehrte Baba nach Prashanti Nilayam zurück, und er selbst beschrieb den Gläubigen dort in seiner Gnade das Ritual von Badri und die Ereignisse der Reise. Auch ihnen gab er vom heiligen Ganges Wasser, welches er zum zweiten Mal für sie in Puttaparthi materialisierte. Er wünschte, dass diejenigen, die auf eine Pilgerreise zu heiligen Stätten gehen, in ihrem täglichen Leben beweisen, dass die Heiligkeit in ihr Herz eingekehrt ist und ihre Worte und Taten transformiert hat. Er sagte, Shankaracharya errichtete Narayana in Badri. Jetzt muss jeder von euch Narayana in seinem Herzen errichten. Als er in Badri war, hatte Baba an die Gläubigen in Prashanti Nilayam einen Brief geschrieben. Denkt ständig an den Herrn, wiederholt seinen Namen, schreibt oder sprecht ihn, meditiert darüber, rezitiert ihn mit einem Rosenkranz oder verehrt damit eine Statue oder ein Bildnis. Das ständige Verweilen beim Namen Gottes trägt in sich schon all die heiligen Orte, alle die geheiligten Wasser, alle die berühmten Altäre. Wenn der Geist so geläutert wurde, dann leuchtet in ihm der volle Glanz von Badri. Die Pilgerreise nach Badri ist eine Verschwendung von Zeit und Kraft, wenn der Geist nicht entsprechend gezähmt wurde. Macht euch also keine Sorgen, dass ihr dort seid und andere hier. Narayana ist neben euch, bei euch. Warum täuscht ihr euch dann durch die Jagd nach dem unsichtbaren Narayana? Seid beständig, seid voller Enthusiasmus, seid immer voller Freude. In der Tat ist Puttaparthi selbst Badrinath für jene, die Augen haben zu sehen und das Wissen, um zu erkennen. Lasst uns ihn deshalb in unserem Herzen verankern, oder besser, lasst uns erkennen, dass er schon dort ist und nach seinem Plan jeden Gedanken, jedes Wort und jedes Tun lenkt. Lasst uns im vollen Bewusstsein unseres Glücks von ruhiger Zufriedenheit erfüllt sein. Beim Dasharafest 1961 sagte er, er habe gerade erst mit der Arbeit begonnen, für die er gekommen ist. Daher werden weitere Kapitel über das Leben von Sri Bhagavan Satyasai Baba noch inspirierender und erhebender sein. Möge eine wachsende Zahl von Brüdern und Schwestern sich vereinen, um jene Inspiration zu empfangen und seine Lehre zu praktizieren. Baba sagt, ich bin gekommen, weil die guten Menschen der Welt, die Heiligen, die Weisen, die Mönche und die Gottsucher, die Gurus und die Gottesfürchtigen nach mir lechzten. Mögen die Reinen und Gerechten jauchzen. Mögen die Schlechten und Falschen, die Feigen und Grausamen jauchzen, denn er wird sie in seiner Gnade auf den heiligen Pfad zurückführen. Eines Tages sagte Baba, wenn ich die Tür von den sündigen, gefallenen und abtrünnigen Menschen verschließe, wohin können sie denn sonst gehen? Du und ich, wir haben keine Entschuldigung dafür, uns mit Landkarten und Reiseführern zufrieden zu geben, in der Geschichte nach berühmten Kranken zu suchen, die sich selbst heilten oder über dicken Büchern nachzugrübeln, die den Geist verwirren. Und wozu fordert er uns auf? Jetzt in diesem Augenblick mit der Disziplin zu beginnen, die für ein gutes Leben notwendig ist, mit der spirituellen Arbeit, um die Impulse und Instinkte zu überwinden. Und mit welcher Gabe sollen wir uns ihm nähern? Nicht mit einem Gefäß, einer Blume, einer Frucht und Wasser, wie es bisher als das Mindeste vorgeschrieben war. Nein, gebt Wahrheit, Rechtschaffenheit, Frieden, Liebe, Satya, Dharma, Shanti, Prema, oder den Versuch, diese vier oder zumindest eins davon zu erreichen. Aufrichtigkeit in dem Bemühen, sich zu verbessern, das ist genug. Möge er, die Quelle, der Strom und das Meer, der alles Durchdringende, alles Umfassende, alles Belebende, Satyam, Shivam, Sundaram, Wahrheit, Güte, Schönheit, uns die Stärke und Beständigkeit gewähren, uns aufzumachen zu ihm.
liebe Hörerinnen und Hörer, so sind wir nun bei den letzten Worten des ersten Bandes angekommen. Professor Casturi schreibt: Das goldene Zeitalter der menschlichen Erlösung ist hier. Der Glanz seines Heraufdämmerns hat bereits die Wolken am östlichen Himmel mit seinem goldenen Schimmer gefärbt. Die Menschheit ist erwacht. Die Sonne wird die ganze Welt umfassen. Er ist gekommen, liebend wie die Mutter, stark wie der Vater, weise wie der Lehrer, allsehend wie Gott. Und mit welcher Gabe sollen wir uns ihm nähern? Hier sagt Bhagavan Sri Satya Sai Baba: Opfert in dem Gefäß des Körpers, mit der Blüte des Geistes, die in Bescheidenheit duftet, mit der Frucht eures Herzens, die reif ist von eurem Opfer und süß von dem Geschmack des Mitgefühls, der Güte und der Geduld, sowie mit dem Wasser der Tränen, die aus der Glückseligkeit fließen. Das ist genug. Liebe Hörerinnen und Hörer, im nächsten Monat setzen wir die Sendereihe Lesungen fort. Es verabschiedet sich das Team von Radio Sai Global Harmony Deutschland. Moderation Inge Sadai. Om Sai Ram. Mögen alle Wesen in allen Welten glücklich sein. Samasta Loka Sukhino Bhavantu.